Radio Oldtimer Specials.
In der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft berichtet Ingo Meyer Wachtberg-Pech im Gespräch mit Arno Wahl über entscheidende Momente und Sternstunden der deutschen Automobilwirtschaft. Hören Sie jetzt Folge 6, Teil 2, Opel, die wechselvolle Geschichte einer großen Marke.
Und Opel machte dann genau das, was VW nicht gemacht hat. VW verbesserte, ohne die Form zu verändern, und Opel ging in den amerikanischen Marketing-Claim und hat gesagt, wir bauen die Autos so, dass die Kunden alle 3 Jahre die Begehrlichkeit haben, ein neues Auto zu kaufen. Und dieses neue Auto sieht anders aus als das vorherige.
Das sogenannte Facelift begann.
Ja, das war ein Facelift. Der brutale Schnitt war vom Opel Olympia zum Olympia-Rekord. Man hat erstmal die Namenskombination noch beigehalten. Macht man ja oft, wenn man vom Alten ins Neue geht. Ja. Macht man sogar bei politischen Parteien. Hat man sogar bei der PDS gemacht, der SED. Ja. Und man hat dann den Olympia Rekord gebaut. Im Grunde war das der Olympia. Immer noch der gleiche Motor, aber dann eine Ponton-Karosserie. Da mit dem ganzen Zierrad, oder heute würde man sagen Bling-Bling, ne? Ja. Dass die Amerikaner sicherlich uns vorgemacht haben. Aber, und jetzt kommt es, solide zusammengebaut in Rüsselsheim, im Bewusstsein, dass das deutsche Arbeiter, deutsche Handwerker sind, die ihre eigenen Qualitätsvorstellungen haben, die sie auch im Krieg aufrechterhalten haben. Berufsausbildung in Deutschland ist was anderes als in Amerika. Und an den entscheidenden Punkten bei Opel standen eben ausgebildete Leute. Ja. Werkzeugmacher, Dreher und so weiter.
Richtig. Herr Meyer, Frage. Das ist Mitte der 50er Jahre, 56er.
Wir reden jetzt von Mitte der 50er Jahre.
Ja. Okay.
Bleiben Sie dran. Die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und dann hat Mitte der 50er Jahre Opel natürlich alle haben, also diejenigen, die es wirklich konnten, die produzieren konnten, das waren ja im Grunde Opel und Volkswagen, Mercedes auch, aber Mercedes spielt in einer anderen Liga. Und Mitte der 50er Jahre ist Opel dann richtig so aus dem Quark gekommen. Also da wurde 1957 schon das erste Mal in Deutschland die Zulassungsquote von 100.000 Autos überschritten. Alle 3 Jahre eine kleine neue Schnauze. Der Kapitän wurde auch geändert. Das war nicht nur ein Facelift, das war eine grundsätzlich neuer Aufbau mit Panoramascheiben, mit durchgehenden Sitzbänken. Also veramerikanisiert. Kleine Cadillacs, das war der Opel-Kapitän. Und das war auch das Auto, was der arrivierte, selbstständige, da meinetwegen eine Reinigungsfirma mit 15 Filialen, da hatte der Inhaber vor den Kapitän. Das war ein guter Standard des Wirtschaftswunders. Ja. Und dann hatte Opel ja auch immer noch den Opel Blitz. Der Leichtlastwagen lief ja noch und lief sogar gut. Immer noch mit Benzinmotor, nach dem Krieg auch oft mit Propangas angetrieben. Das macht man ja heute wieder. Und dann hat Opel den ersten Fehler gemacht. Der Opel Blitz, der überall begehrt war, den die Leute kannten, ach, das ist der Opel Blitz aus dem Krieg, den hat mein Onkel ja im Krieg gefahren, diesen Leichtlastwagen hat man ersetzt durch eine englische Konstruktion von Bedford. Und dann hat man wieder diesen Marketing-Trick gemacht und hat den Wagen Bedford Blitz genannt. Der hatte aber mit dem Blitz nichts mehr zu tun. Und innerhalb von 2 Jahren war Opel, wenn Sie so wollen, den Leichtlastkraftwagenmarkt los, weil dieser Bedford-Blitz hatte mehr Fehler als ein Hund Flöhe. Und er hat die Opel-Organisation praktisch an den Rand des Wahnsinns gebracht, was da an Gewährleistungsarbeiten zu machen war.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Man muss das mal überlegen. Wenn das so geblieben wäre mit Opel, mit dem Blitz, hätte Mercedes jemals mit dem Sprinter solche Erfolge gehabt? Blitz und Sprinter sind doch synonym zu betrachten als schnelle Transporter. Und das hatte Opel mit dem Blitz vorgehabt. Und leider hat das Opel aufgegeben oder General Motors aufgegeben zugunsten einer fremden Konstruktion. Mhm. Ja. Das war so der erste Schlag. Der zweite Schlag, den Opel gebracht hat, um sich aus dem Markt zu schießen, noch lange vor der Qualitätsmisere, war die Tatsache, dass offensichtlich nicht erkannt wurde, dass man gegen Mercedes vielleicht in der großen Klasse etwas mehr ansetzen muss als amerikanisches Bling-Bling.
Ja.
Man hat ja den Kapitän und da kam dann der Admiral, der Diplomat dazu, das war die KAD-Reihe mit immer der gleichen Karosserie. Man hat denen auch teilweise moderne Technik spendiert, eine D-Dion-Hinterachse, das war so damals das Beste, was man machen konnte. Das ist die Vorteile einer Starrachse, mit denen eine Einzelradaufhängung zu verbinden. Hm. Aber das Finish, das, was als Wertigkeit angesehen wird von den Leuten, das hat Opel zugunsten von Funktionalität nicht gepflegt. Und die Leute wollten dann das Edle haben mit dem Geld und das fanden sie bei Mercedes in der Tat eher. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Opel die ganze KAD-Reihe aufgegeben hat in den 70er Jahren. Einfach 1977 gab es keinen Opel-Kapitän mehr, kein Admiral mehr und kein Diplomat mehr. Das heißt, man hat sich selbst von den Fahrzeugen getrennt und amputiert, die, wenn Sie so wollen, die Imageträger für die Marke nach oben gewesen sind. Was Piëch mit dem Phaeton versucht hat, die Marke nach oben zu platzieren, indem man ein größeres Auto oben drauf setzt, was sehr schwierig ist, wenn man es anfängt, hat Opel gehabt und das war auch gut. Und sie hatten ja praktisch für die Aussteiger, die vom Olympia hoch wollten, hatten sie etwas zu bieten. Und das haben sie praktisch mit einem Schlag wegrationalisiert zugunsten einer Maßnahme, die typisch amerikanisch ist. Wir bauen eine Plattform, das ist der Rekord. In diesem Fall war es der Rekord E, kam 1977 heraus. Und wir nehmen diese Plattform und machen ein paar Derivate daraus. Wir verlängern die Schnauze und das Heck und bauen hinten eine andere Hinterachse ein und nennen das Auto Senator. Und wir lassen den Rekord so, wie er ist, mit seiner Starrachse hinten und pappen vorne eine etwas längere Schnauze ran, nämlich die vom Senator, und nennen den Commodore.
Und machen eine schwarze Heckblende hinten dran, damit man auch von hinten sieht, dass ein Commodore vor einem fährt und kein Rekord.
Richtig, so und genau so ist es.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
So kann man natürlich auch Autos bauen und so kann man Marketing machen. Das Problem ist, damit kriegt man Achtungserfolge auf dem Papier, was Höchstgeschwindigkeit, Leistung und Verbrauch anbetrifft. Aber man kriegt keine gute Differenzierung zustande, weil wenn man in den Senator einsteigt und hat das Armaturenbrett vom Rekord E vor Augen, nur mit ein paar mehr Schaltern, dann fragt man sich, warum man eigentlich so ein teures Auto kaufen muss, das kann ich Bill ja auch haben. Der Wagen war ja auch nicht größer im Innenraum. Da war nur vom Heck hinten was angebaut und vorne die Schnauze verlängert, weil Sechszylindermotoren drin war. Das war meines Erachtens die zweite falsche Entscheidung, die Opel viel gekostet hat, obwohl die Fahrzeuge sich am Anfang gut verkauften. Und das Coupé-Derivat vom Senator war ja der Monza, war ja durchaus ein beachtliches Fahrzeug, ist heute auch in der Oldtimer-Szene, wenn man ihn im gut erhaltenen und unverbastelten Zustand kriegt, durchaus ein gesuchtes Auto.
Klar. Aber Beginn des Abstiegs.
Es war der Beginn des Abstiegs und das war ja dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und Anfang der 80er Jahre hatte Opel dann einen neuen Chef für Produktion und Einkauf. Das war ein spanischer...
Sagen Sie es nicht, der Name flößt Angst ein.
Ja, für Wirtschaftsingenieur. Ja, bei Zulieferern hat der Name Angst eingeflößt. Also das war Ignacio López, der also die Zulieferer bis ans Ende gebracht hat. Und für jede Schraube, die er in den USA etwas preiswerter gekriegt hat, den Auftragshalter, das in den USA zu kaufen. Also viele Autos wurden gerade bei Opel gebaut mit Zulieferteilen, die kamen dann aus den USA. Das muss nicht grundsätzlich schlecht sein, aber die Qualitätsphilosophie der Amerikaner ist an der Stelle eine andere gewesen, jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Das Ergebnis war, dass Opel sichtbar, also im Bereich der Haptik, in der Qualität nachließ und dass er auch in der Qualität nachgelassen hat in den Bereichen, die Opel ausgezeichnet haben. Nämlich Opel der Zuverlässige. Mhm. Ja, jahrzehntelang war der Slogan Opel der Zuverlässige. Und dann kamen neue Slogans. Wir leben Autos oder nachdem die Fehler offensichtlich waren und Opel federn lassen musste, wir haben verstanden. Ja, immer kam ein neuer Slogan, der praktisch nicht mehr das fortführte, was Opel mal war. Die Wasserscheide war Lopez in den 80er Jahren bei Opel. Und dann kommt auch dieser häufige Wechsel des Managements dazu. Die Halbwertszeit der Verweildauer amerikanischer Manager bei Opel war ungefähr 2,5 Jahre. Ne?
Ja. Herr Meyer, dazu möchte ich nur eine kleine persönliche Anekdote. Opel der Zuverlässige. Ich fuhr damals einen B Commodore Coupé in Zitrusgelb mit schwarzem Vinyldach und schwarzem Cord. Die Seitenscheiben Opel der Zuverlässige hätten beim Opel hoch und runter gehen müssen. Ich habe einen permanenten Kampf mit der Scheibe gehabt, die war rahmenlos geführt am Coupé, ging mal zu hoch, mal schloss sie nicht richtig. Irgendwann brach sie durch, weil sie zu hoch gedreht war und dann kaufte ich bei Opel sehr zuverlässig eine neue Scheibe während einer Reise, einen Scheibenrahmen. Mhm. Diese Gummidichtung war markiert, Opel Fensterdichtung links. Es war eine rechte da reingepackt. Wir haben die auf der Strecke einbauen lassen, die neue Scheibe rein und die Tür zugeschlagen. Die Scheibe ging wieder kaputt, weil eine verkehrte Dichtung in der Tüte war. Das wäre bei Opel dem Zuverlässigen in den Vorjahren so nicht passiert.
Ja, ja, das ist so.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Man sagt ja manchmal so, wenn man im Bereich Kollegen- und Mitarbeiterbewertung ist, das ist ein Krümelscheißer oder das ist ein Buchhaltertyp, der nimmt es einfach dreimal genau. Ne? Das ist so, vielleicht, man sagt manchen Menschentypen nach, dass sie verklemmt an ihrer Arbeit sitzen und möglichst keinen Fehler machen wollen. Ja. Ne? Das ist so, sind nicht locker, sind nicht lässig. Ne? Aber das, wenn man das übertreibt mit der Lässigkeit und mit dem Geld verdienen wollen auf kurze Sicht, dann wird es schlimm. Das war ja auch die Zeit in den 70er Jahren, in dem es General Motors nicht so gut ging. Die waren ja gebeutelt durch die Ölkrise und Opel musste ja seine ganzen Gewinne abdrücken und konnte sie nicht reinvestieren, weder in neue Fahrzeuge noch in Qualität.
Ja.
Das war das allergrößte Problem. Ich meine, das zum Schluss sogar, das ist ja erst rausgekommen, als Opel kurz vor dem Niedergang gewesen ist, dass man gesagt hat, was gehört eigentlich Opel? Was ist eigentlich Opel? Opel musste also für jeden Opel, den sie bauten in Rüsselsheim, eine Lizenzgebühr an einen Property-Fonds zahlen, wo die Patente gesammelt sind. Das heißt, die Opel-Ingenieure in Rüsselsheim bauen ein Auto. Die Rechte an dem Auto, alle Patente, alle Zeichnungen gehen in einen Fonds, den den General Motors gebildet hat. Und dieser Fonds wird weiterhin bedient durch die weltweiten Produzenten, die praktisch eine Lizenzgebühr zahlen müssen, wenn sie dort ein Auto bauen. Für Holden und Vauxhall hätte ich das verstanden. Bei Opel war mir das neu. Und dann hat General Motors diesen Fonds auch noch verpfändet, damals, als sie so Schwierigkeit waren, dass das heißt, der gehörte ihnen gar nicht mehr. Hatten das einen Hedgefonds verpfändet. Also da muss ich sagen, das sind natürlich Konstruktionen, die machen natürlich auch einer Werksleitung in Rüsselsheim das Leben schwer. Ne?
Also der Untergang von Detroit hat Auswirkungen auf Deutschland gehabt und das Ergebnis haben wir, wie können wir es zusammenfassen, kurz und schmerzlos, die letzten 15, 20 Jahre?
Das Ergebnis war so, dass Opel praktisch in den Schlagzeilen war. Über 2 Jahre war Opel negativ in den Schlagzeilen. Wird Opel zerschlagen? Welche Werke von Opel überleben? Werden die Amerikaner Opel rausgeben? Wird Opel zu diesem Zulieferer nach Österreich kommen? Magna heißt der? Oder ist eine russische Bank dazwischen, die finanziert? Sie erinnern sich noch an die Sberbank, die auch noch einen Teil des Geldes aufbringen wollte. Also, dann wurde eine Treuhandgesellschaft gegründet, da garantierte der Bund für Überbrückungskredite. Also Opel war nur in den Schlagzeilen.
Bleiben Sie dran, die Schicksalsmomente gehen gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Bis auf einmal dann General Motors, die wussten ja selbst nicht, was sie taten in dieser Finanzkrise, dann doch entschieden hat, Opel zu behalten. Dann wurden kommissarische Chefs eingesetzt, sind heute alle bei Volkswagen. Und irgendwann hat Opel die Kurve gekriegt, denn die Autos, die sie bauten, waren schon vorher besser. Der Insignia ist ja noch von Karl-Peter Forster gekommen. Das war ja der Mann, auf den die Opel-Leute gesetzt haben und der die Marke auch rein vom Profit wieder hätte nach vorne führen können und auch nach vorne geführt hat. Aber was nützt einem das beste Werk und die beste Mannschaft, wenn die Mutter in den USA halbtot ist? Ja. Und letztendlich in Staatsbesitz übergeht in Amerika. Das muss man sich mal vorstellen. VEB, General Motors in Amerika, das ist ja unglaublich. Aber so schnell wie die Amerikaner in die Scheiße reinfahren, so schnell fahren sie wieder raus. Ich sage das mal so ganz salopp.
Ja.
Dann haben sie wieder ein bisschen Geld verdient. Und dann war natürlich genau in dieser Entscheidung, so 2012, 2013 war, wir verkaufen Opel nicht. Wir können das aus dem, alles was da gemacht werden müsste, können wir finanzieren aus dem Geld, was wir hier haben. Das, was ihnen an Überbrückungskrediten gegeben war, haben sie zurückgezahlt. Damit waren sie wieder letztendlich Eigner des Werkes. Dann kam das erste Mal eine weibliche Chefin in den USA, Mary Barra, und die hat sich von Volkswagen den Herrn Neumann geholt, Karl Thomas Neumann, und seitdem geht es mit Opel langsam, aber zäh aufwärts, weil auch ein Herr Neumann kann nicht wieder gut machen, dass Opel mal auf den Marktanteil von knapp 7% abgesunken war. Weil inzwischen andere Player auf dem Markt sind, wie zum Beispiel Hyundai, wie zum Beispiel Kia, wie zum
Beispiel... Die ganzen Asiaten, ja.
Die Asiaten, ja, ja. Und das und darum wird Opel so schnell diesen Marktanteil auch nicht mehr zurückkriegen. Opel wird nicht mehr ganz das werden, was sie mal waren. Der Verfolger von Volkswagen, die Firma, die 1971 Volkswagen im Marktanteil abgehängt hatte.
Ja, viele Köche verderben den Brei, kann man vielleicht dazu sagen, denn man kann es nicht einer Person anhängen. Es ist eine Zeiterscheinung gewesen, es war die Energiekrise, die sehr zum Untergang von großen, wertvollen Marken am Markt beigetragen hat. Herr Meyer, ich glaube, wir haben unsere Aufgabe erfüllt aus der Sicht des Historikers Meyer, einen Abriss über den Ablauf der Firma Opel zu geben. Mein Dank gebührt Ihnen heute für diese ausführliche neue Sicht. Ich habe sehr viel davon gelernt, sicherlich sehr viele Hörer werden auch sagen, Mensch, das wusste ich ja auch nicht. Dafür heute ganz ausdrücklich wieder ein Dank von mir an Sie. Wir werden demnächst eine weitere Sendung aufnehmen über einen anderen Automobilhersteller, und solange bedanke ich mich und freue mich auf das neue Gespräch mit Ihnen, Herr Meyer.
Bitte schön, ich habe es gern gemacht.
Sie hörten einen Beitrag von Ingo Meyer, Wachtberg Pech, aus der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.